dem Weg zur Auferstehung. Aber weil es eben keine Auferstehung ohne Kreuz gibt, haben wir uns das letzte Mal schon mit dem Kreuz beschäftigt und tun das auch heute wieder am ersten Passionssonntag. Paulus sagt im ersten Korintherbrief frei heraus, wie es mit dem Kreuz ist. Er sagt in 1. Korinther 1, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und an anderer Stelle, 5 Verse weiter, sagt er, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Das Kreuz scheidet die Geister und macht das Christentum so unglaublich schwer und schwermütig, so dass manche das Kreuz am liebsten ausblenden würden. Und deswegen heißt eben unser Thema heute Morgen auch auf dem Weg zur Auferstehung angenagelt und hängen gelassen. Der Mann am Kreuz ist anders, als du denkst. Die christliche Gottesidee ist nun echt nicht leicht zu verstehen, aber sie lässt uns ja doch nicht los. Ne? Weihnachten und Ostern mindestens sind die Medien ja jedes Jahr voll mit Jesus und das ist auch dieses Jahr so, daran wird auch keine Pandemie etwas ändern. Da wird dann diskutiert und geschrieben, wie er kam, warum er starb und ob es ihn überhaupt gegeben hat und so weiter und so weiter. Es gibt ja die unterschiedlichsten Meinungen über den Mann am Kreuz. Und wenn wir Christen dann dazu neigen, manchmal darüber ein wenig überheblich zu lächeln, wenn wir so manches lesen und hören, dann denke ich mir so immer, Vorsicht, wir verstehen das ganze Karfreitagsding doch auch nicht immer in Gänze. Der Mann am Kreuz ist nämlich auch anders, als du es dir vielleicht als Christ denkst. Er ist es schon immer gewesen. Und Jesus wird auch in Zukunft immer der ganz andere bleiben, nämlich derjenige, der unser Begriffsvermögen übersteigt, aufgrund der Tatsache, dass er eben übernatürlich ist. Und genau darin bleibt Jesus Christus tatsächlich auch derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das Wort vom Kreuz spaltet die Hörer und der Mann am Kreuz fordert uns immer wieder heraus, Stellung zu beziehen in der Frage, wer ist dieser Jesus und wer ist dieser Jesus für dich und für mich? Der Mann am Kreuz ist nicht zu fassen, was nicht verwundert bei einem, der 100% Mensch und 100% Gott zugleich ist. Der Mann am Kreuz ist von jeher ein Skandal, ein Stolperstein, eine Provokation, ein Ärgernis. Und vielleicht, denke ich mir manchmal so, haben wir auch deswegen in so vielen Freikirchen keinen Mann am Kreuz. Wenn es hochkommt, haben wir ein Holzkreuz, aber natürlich ohne Korpus. Weil die Freikirchen die Auferstehung in besonderem Maße in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen wollen, aber es fehlt der Mann am Kreuz. Denn ohne das Kreuz und ohne den Mann am Kreuz gäbe es keine Auferstehung. Es täte uns also durchaus gut, wenn wir auch in unseren Räumen, in unseren gottesdienstlichen Räumen wieder mehr Kreuze mit dem Mann am Kreuz dran anschauen würden. Dazu kommt dann ja auch noch, dass wir die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu im christlichen Abendland ja schon gar nicht mehr so richtig empfinden können, weil wir natürlich auch durch den Überfluss an Jesus-Informationen und Jesus-Darstellungen einfach wie abgestumpft sind. Man muss sich ja fast richtig gehen dazu zwingen, die ganzen Jesus-Geschichten wieder einmal so zu lesen, als würde man es das erste Mal tun. Sie mal in allen Phasen auf sich wirken zu lassen, ohne den Ausgang schon immer gleich vor Augen zu haben. An wie vielen Kruzifixen, Kreuzigungsskulpturen und Kreuzigungsgemälden sind wir wohl schon ohne eine Gefühlsregung vorbeigegangen. Das provoziert doch niemanden mehr. Aber gerade das will Der Mann am Kreuz. Jesus will uns herausfordern, sein Opfer am Kreuz als für uns geschehen anzunehmen und ihm unser Leben anzuvertrauen. Und darum haben von jeher Künstler nach Ausdrucksmöglichkeiten gesucht, um dieses Liebesangebot Gottes in seiner skandalösen Kraft den Menschen vor Augen zu stellen. Ich erinnere mich daran, dass damals, als Mel Gibsons Film The Passion in die Kinos kam, da haben viele geschrien, oh, blutrünstig, das kann man doch so nicht machen. Aber dabei unterscheidet sich die Passion Christi von herkömmlichen Passionsspielen und Kreuzwegsdarstellungen ja nur dadurch, dass naturalistisches Kino Jesu Wunden sehr viel näher, sehr viel plastischer und natürlich auch grauenerregender zeigen kann. Aber das ist nichts wesentlich Neues. Aus dem Grund der Abstumpfung dem Leiden Christi gegenüber entgegenzutreten, hat zum Beispiel mein lieber Freund Johannes Schreiter, der abstrakte Glasmaler, schon in den 80er Jahren letzten Jahrhunderts in einer Kirche in Lüneburg zum Thema Passion über 8 Meter hohe Glasfenster gestaltet, an denen Blut herabzulaufen scheint, was dort nun bereits seit 40 Jahren einen ungeheuren emotionalen Skandal darstellt. Eine Herausforderung zum Nachdenken über den Mann am Kreuz und sein Anderssein. Und ihr seht es ja auch als virtuellen Hintergrund in meiner Kachel. Denn das ist ja die Frage, vor der wir stehen, wenn wir mit dem Mann am Kreuz konfrontiert werden. Was eigentlich seinen Tod so anders, so unterschieden von anderen Kreuzigungstoden? Und warum hat er das überhaupt getan? Warum hat er diese unsäglichen Folterungen und Leiden denn erduldet? Und schließlich, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Was mache ich denn schon groß verkehrt, dass ich eine solche schlimme Strafe verdient hätte, von der der Mann am Kreuz behauptet, dass er sie für mich trägt? Und egal, wie man innerlich zu Jesus und zum Glauben steht, der Mann am Kreuz erregt die Gemüter und lässt keinen kalt. Wie kann ein Gott überhaupt erst einmal Mensch werden? Und wie kann er sich dann auch noch so behandeln lassen? Das kann doch kein Mensch verstehen. Und wenn dann mitten in den größten Schmerzen dieser Mann am Kreuz auch noch für seine aktuellen Peiniger betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann setzt der gesunde Menschenverstand doch vollends aus. Das ist nun wirklich so anders, fremdartiger als alles, was wir sonst so gewohnt sind. Wenn wir also jetzt sagen, dass der Mann am Kreuz anders ist, als man denkt, dann wollen wir zunächst einmal einen kurzen Blick darauf werfen, wie wir ihn uns denn vorstellen. Wie denken wir denn, dass er ist? Ist er ein frommer Mensch? Ist er ein Heiler? Ist er ein Wunscherfüller? Ein guter Kumpel? Ein Revolutionär? Der Sohn Gottes? Ein religiöser Führer? Ein Freund? Oder was ist er denn eigentlich? Und irgendwie denkt man ja bei all diesen Beschreibungen, irgendwie hat er ja von allem etwas. Und je nachdem, in was für einer Lebensphase oder Lebenssituation wir stehen, denken wir mal so und mal so über Jesus. Es ist so wie bei den Jüngern in Matthäus 16, als Jesus sie fragt, was die Menschen denn so von ihm denken. Und die Jünger antworten, oh, Johannes der Täufer, Elia, Jeremia oder einer der Propheten. Und Petrus hat dann im wahrsten Sinne des Wortes einen Geistesblitz und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann fühlt Petrus sich so richtig wohl, aufgehoben, heimisch in dieser Erkenntnis. Der denkt sich so, ah, das ist jetzt endlich mal was, das will ich festhalten. Wir haben jetzt endlich mal einen Starken gefunden, einen, an den wir uns anlehnen können, der uns beschützt und der uns führt. Und darum versucht Petrus, Jesus dann ja auch massiv umzustimmen, als der dann plötzlich anfängt, über sein Sterben am Kreuz zu reden. Das stört. Und das stört auch uns immer wieder in unseren sicheren Denkschienen, wenn wir gerade mal was von Jesus erkannt haben und dann eine Erfahrung auftaucht, die dem irgendwie zu widersprechen scheint. Aber der Mann am Kreuz ist eben anders. Anders, als wir denken. Und wenn er anders ist, wie ist er dann eigentlich? Und was ist dann eigentlich seine Corporate Identity? Die Bibel erzählt ja auch, er sei anders. Er würde immer wieder überraschen. Und das merkten die Leute ja auch immer wieder, wenn er predigte. Nur ein Beispiel aus Markus. Die Zuhörer waren von seiner Rede tief betroffen. Es war anders als bei ihren Schriftgelehrten. Denn alle spürten, dass durch Jesus Gott zu ihnen sprach. Und dann hängt dieser Jesus, durch den Gott selber spricht, hilflos am Kreuz. Was ist mit diesem Mann am Kreuz, wenn er gar zu anders ist, so wie es uns dann gerade nicht mehr schmeckt? Zum Beispiel der kanaanäischen Frau unwirsch antwortet, er sei nur zu den Schafen Israels gesandt. Oder wenn er mit einer Geißel bewaffnet die ganzen Händler aus dem Tempel peitscht. Wie anders darf Jesus für dich denn überhaupt sein? Das ist mal eine gute Frage. Diese Frage kannst du dir innen drin immer wieder mal stellen. Wie anders darf Gott denn eigentlich sein, nach meinem Empfinden? Immer wieder diskutiert ja auch die ganze Welt über Jesus und man ist immer wieder verblüfft, wie viele Menschen plötzlich ausführlich Bescheid zu wissen vorgeben und anderen vormachen wollen, wie man den Mann am Kreuz nur zeigen darf und wie man ihn nicht zeigen darf und wie man ihn sich vorzustellen hat. Und oft hast du so viele Meinungen wie Teilnehmer am Gespräch. Und ich habe euch in diesem Zusammenhang natürlich auch etwas mitgebracht zum Anderssein von Jesus, das über die ganzen Bilder, die ich bis jetzt schon gezeigt habe, hinausgeht. Und zwar einen Song von einer Ostberliner Band namens Herbst in Peking. Ich gerne als Religiositätscheck bei Jugendlichen und in Seminaren verwende. Denn wenn man so Kunst betrachtet, die sich mit Jesus auseinandersetzt und die irgendwie unser Frömmigkeitsempfinden stört, dann finde ich es immer ganz hilfreich, wenn man über die Provokationen in gewissen Darstellungen hinwegkommen kann. Und dann merkt man ganz oft, dass andere immer wieder auch ganz andere Aspekte an Jesus entdecken, die ich vielleicht eher unterbewertet oder verdrängt habe. In diesem Lied jedenfalls, das ihr euch gerne heute Nachmittag mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen könnt, Herbst in Peking, Jesus war so cool. Da setzen Herbst in Peking neben die uns vertrauten Tatsachen einige andere, die uns vielleicht aufregen. Und das wollen wir uns jetzt einmal kurz anschauen, aber nur im Text des Liedes. So, die ersten vier Aussagen im Text über den Mann am Kreuz sind uns durchaus vertraut. Jesus war so cool. Klar, uncool war er bestimmt nicht. Er hatte Gunst beim ganzen Volk, heißt es. Er hatte eine Fangemeinde und er hatte Nachfolger. Alle wollten sie abhängen mit Jesus. Ist ebenfalls klar. Man denke nur an den Tag, als sich Jesus und die Jünger am Abend eines langen Tages in ein einsam gelegenes Freizeitheim zurückziehen wollten und plötzlich die ganze Menschenmenge da ist und Jesus sie dann mittels Brotvermehrung speisen musste. Alles, was er tun wollte, tat er. Das kommt aus Johannes 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und aus der anderen Stelle, wo er sagt, dass er sein Leben freiwillig gibt und dass niemand es einfach so von ihm nehmen kann, in Johannes 10. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, etwas zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Er machte Wasser zu Wein, ist uns ebenfalls von der Hochzeit zu Kana bekannt. Aber wir denken auch da gar nicht mehr über den Skandal nach, der in diesem Wunder steckt, betrunkenen Hochzeitsgästen alkoholischen Nachschub zu besorgen. Das Skandalöse, das Provokative wird uns aber gefühlsmäßig total deutlich, wenn wir uns jetzt die nächsten drei Aussagen in diesem Lied anschauen. dass Jesus, wenn er gewollt hätte, Gras in Marihuana, Zucker in Kokain und Sumavit, das ist so eine Multivitaminbrause, in Speed hätte verwandeln können. Ja, da zieht sich einem sofort alles zusammen, oder? Aber natürlich hätte er das machen können. Für einen, der Wasser in Wein verwandeln kann, ist das doch nur ein Klacks. Aber es empört uns, weil es unseren Herrn Jesus in die Nähe von Drogen bringt. Aber Alkohol auf der Hochzeit zu Kana ist auch eine tödliche Droge. Der Punkt ist für mich in diesem Text, dass Jesus alles tat, was er tun wollte, aber dass sein ganzer Wille in seiner Liebe eingebettet ist. Er hätte es tun können, aber er wollte es nicht tun. Das ist so ähnlich wie mit der Frage, die einem immer wieder gestellt wird: Wenn Gott allmächtig ist, kann er dann einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr wegheben kann? Darauf antworte ich immer gern. Darauf gibt es nur eine Antwort. Gott ist zwar allmächtig, aber er ist nicht alldoof. Warum sollte er einen Stein schaffen, den er selber nicht wegheben kann? Ja, macht überhaupt keinen Sinn. So, dann kommen andere Sachen, die sind auch wieder klar. Er ging übers Wasser und er schwamm auf dem Land und er erzählte diese Geschichten und die Leute hörten zu. Warst du blind oder lahm, gingst du einfach zu Jesus, er legte dir die Hand auf und du warst geheilt. Er sagte den Leuten, sie sollten seinen Leib essen und sein Blut trinken. Mann, ist das cool. Und dann kommen Vergleiche, die ich so sehr liebe. Dass er hätte besser Gitarre spielen können als Hendrix. Mehr Pillen schlucken als Wayne Gretzky. Was natürlich meint, mehr Tore halten als dieser kanadische Eishockeytorwart. Und dass er besser hätte tanzen können als der Russe Baryshnikov. Und was ich fast die tollste Sache finde, ist die Vorstellung, dass Jesus den köstlichsten Kuchen der Welt hätte backen können. Und dass er lustiger hätte sein können als jeder Komiker, den du dir vorstellen kannst, ist natürlich auch klar. Ich meine, wir betrachten Jesus ja immer aus einer westlich-abendländischen Perspektive, so ernsthaft. Aber schließlich war er Orientale. Und vieles an seinen Äußerungen ist wahrscheinlich wesentlich lustiger, als wir es je verstehen werden können beim deutschen Bibellesen. Ja, das ist also der Mann am Kreuz, wie ihn die Band Herbst in Peking sieht. Und genießt das Lied einfach mal heute Mittag, hört euch das mal an und dann kannst du ja mal probieren, das mit anderen provozierenden Jesus-Darstellungen auszuprobieren, ob du da etwas Besonderes, etwas Neues über Jesus drin entdecken kannst. Aber was wissen wir jetzt nun eigentlich von Jesus? Was meinen wir von ihm zu wissen? Alles, was wir absolut und historisch wasserdicht von Jesus wissen können, finden wir im ältesten Teil des ganzen Neuen Testaments. Und das ist eine kurze Passage im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs. 1. Korinther 15, ältester Teil des Neuen Testaments. 1. Korinther 15, Vers 3 bis 7. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde. Und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Und das kann eigentlich niemand mehr ernsthaft bestreiten. Jesus hat gelebt. Er ist als Wunderheiler und Prediger mit Freunden und Anhängern durch die Gegend gezogen. Dann ist er als politischer Aufrührer hingerichtet worden. Und 3 Tage später laufen über 500 Menschen in Jerusalem herum und erzählen, sie hätten Jesus lebendig gesehen, obwohl sie das den Kopf hätte kosten können. So, und das ist doch schon mal nicht wenig. Aber dann sagt Jesus selber in Johannes 5 etwas total Interessantes. Er sagt, dass es nämlich darauf überhaupt nicht ankommt, ob wir viel oder wenig über Jesus wissen. Er sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Also er sagt, das stimmt ja auch schon. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt? Es geht also gar nicht so sehr darum, dass wir viel über Jesus wissen, sondern es geht um die persönliche Beziehung zu ihm, und zwar ganzheitlich mit allen Aspekten, auch dem schrecklichen Kreuz. Man kann viel über den Mann am Kreuz lesen und wissen. Und man kann es ganz doll aushalten, dass er anders ist, als man denkt. Aber lebendig wird das alles nur in der persönlichen Begegnung zu ihm. Sucht mich und ihr werdet leben. Gut, leben, das klingt ja schon mal gut. Und eine Beziehung kann man ja auch nur irgendwie zu jemandem haben, der lebt. Aber warum dann das Kreuz? Warum das Leiden? Warum unbedingt der Tod? Jesus stirbt am Kreuz und behauptet auch nach seiner Auferstehung noch, dass dieser Tod uns erst die Beziehung zu Gott wieder neu ermöglicht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Was soll denn das Kreuz nun mit mir zu tun haben? Warum musste für mich so viel Blut fließen? Die Antwort ist, wäre Jesus ohne das Werk am Kreuz vollbracht zu haben in den Himmel zurückgekehrt, dann würden wir vielleicht Trost finden in unseren Versuchungen und Prüfungen hier auf der Erde, weil Jesus uns ein Beispiel dazu gegeben hätte, in Leiden auszuharren. Aber in Bezug auf unsere Gottesferne, unsere Sünde, hätten wir keinen Frieden. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, steht in Hebräer 9, und ohne Tod keine Erlösung. Als die Menschen sich von Gott abwandten, wandten sie sich vom Leben ab, von der Quelle des Lebens und gingen nun in Richtung des Todes. Und Jesus musste am Kreuz sozusagen des Todes Tod sterben, damit wir wieder in die Richtung des Lebens umkehren können. Aber das hätte dann eigentlich auch gelangt. Die Grausamkeit der Folterung, die Geißelung und der Kreuzigung, die kam von den Menschen noch dazu und offenbart unsere tiefe Bösartigkeit in der Trennung von Gott. Aber um das ewige Leben wieder zu erlangen, hätte der einfache Tod als Opfer genügt. Warum hat Gott dann diese Grausamkeiten zugelassen? Schon Anselm von Canterbury hat seinen Mönch Boso in Cur Deus Homo fragen lassen, warum Gott den Mensch nicht anders als durch Jesu Leid und Tod habe retten können. Und seine Antwort ist, die Menschheit und die Ordnung können gerettet werden, aber dafür muss die Menschheit Genugtuung leisten. Und weil die Menschheit sozusagen zahlungsunfähig ist, zahlt Gott selber die Zeche. Anselm von Canterbury sagt, der Mensch hat sich selbst in eine furchtbare Gottesferne hineinmanövriert und ist dabei, sich und die Welt in eine lebensfeindliche Unordnung zu stürzen. Und diese Unordnung verletzt den Schöpfer Gott, entwürdigt und entehrt ihn. Und an dieser Unordnung gehen auch die Menschen selbst zugrunde. Menschliche Schuld ist nicht belanglos, sie ist nicht trivial. Sie hat ein ungeheures, lebenszerstörendes Gewicht. Des Todes Tod zu sterben war also notwendig. Aber warum das Leiden? Heere christlicher und nichtchristlicher Theologen haben versucht, den geistlichen Gehalt der Passionserzählung freizulegen und das alles mit mehr oder weniger Erfolg, so wie es in Römer 11 heißt, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Wahrscheinlich liegt der Sinn des Leidens vor allem doch darin, dass Jesus durch das Leiden und die Striemen eine besondere Möglichkeit der Identifikation mit der geschundenen Kreatur geschaffen hat. Er hat uns damit eine besondere Möglichkeit der Heilung für unsere Krankheiten geschaffen. Jesaja 53 macht das besonders deutlich in den Versen 3 bis 6. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Folterungen sind nicht heilsnotwendig in Bezug auf das ewige Leben und die Versöhnung mit dem Vater. Da hätte Jesus auch auf dem elektrischen Stuhl, am Galgen oder sonst wie sein Leben opfern können. Aber damit wir geheilt werden können in all unseren Unzulänglichkeiten und Behinderungen, dafür hat er gelitten, damit er uns all unsere Schmerzen nachempfinden kann. Und dadurch, dass wir Jesus anschauen und ihn sehen, wie er unsere Leiden trägt, beginnt schon Heilung in unser Leben zu fließen. Wenn ich mir die Dornenkrone und die Nägel intensiv ansehe, dann rücken Schmerzen und Krankheiten in eine andere Perspektive. Wenn ich etwas tun muss, das mir zuwider ist, oder etwas unterlassen muss, das ich eigentlich gerne getan hätte, dann denke ich daran, wie der Mann am Kreuz gebunden und gefangen hin und her geführt wurde. Wenn der Stolz mir die Augen schließt, dann versuche ich noch eben durch einen kleinen Schlitz zu sehen, wie Jesus verspottet und mit den Schächern verachtet wurde. Und wenn ich gerade als Mann wieder einmal in Gefahr stehe, von kleineren Körperteilen und anderen Hormonen gesteuert zu werden, dann schaue ich auf das Kreuz und sehe, wie bitter der nackte Leib Gottes gegeißelt, durchstochen und durchschlagen wurde. Und unkeusche Gedanken haben keine Chance mehr. Und wenn mich Hass, Neid und Rachsucht zu verzehren drohen, dann denke ich daran, wie mein Freund Gott mit vielen Tränen und Gebeten für mich und alle seine anderen Feinde zum Vater im Himmel gebetet hat. So und auf vielfältige andere Weise bietet die Betrachtung des Leidens Christi allein schon durch die bloße Betrachtung eines Kreuzes in einer Kirche oder sonst wo Schutz und Schirm vor allem Bösen. Martin Luther hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, die Betrachtung des Leidens Christi, aus dem ich diese Gedanken entnommen habe. So, jetzt habe ich mal versucht, euch heute auf dem Weg zur Auferstehung ein paar unterschiedliche und vielleicht auch einige neue Aspekte von Jesus, dem Mann am Kreuz, zu zeigen. Und auch das gehört zur Dekonstruktion auf dem Weg zur Auferstehung. Das ist ja ein Begriff, den ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe in den Predigtteilen. Dekonstruktion ist eigentlich eine philosophische Methode zum kritischen Verständnis von Sachverhalten. Für mich ist Dekonstruktion eine geistliche Methode der demütigen Annäherung an den allmächtigen und übernatürlichen Gott. Es geht darum, sich Gott auszuliefern und alle bruchstückhaften Erkenntnisse, die man über Gott hat, loszulassen, vor Gott auszubreiten. Denn wir können Jesus nicht auf unsere Vorstellungen von ihm festnageln. Er ist und bleibt der ganz andere und überrascht uns immer wieder mit seiner Liebe. Und das ist dann in allem auch seine Corporate Identity, seine Liebe, die immer mehr tut und mehr gibt, als notwendig ist. Die ist es, was sich in allem Anderssein des Mannes am Kreuz durchzieht. Egal wie sehr Jesus herausfordert oder provoziert, die Liebe zu dir und mir ist immer Ursprung und Ziel seines Handelns. Und in seiner Liebe hebt Gott dann alles auf, was wir in der Dekonstruktion vor ihm niedergelegt haben, all unsere Erkenntnispuzzleteile und uns selber dazu. Und dann setzt er alles zu dem Bild zusammen, das er mir offenbaren will und das er durch mich in der Umwelt offenbaren will, zu diesem bestimmten Zeitpunkt, nämlich in der konkreten Gegenwart, jetzt in diesem Augenblick. Gott lässt uns nicht hängen. Lassen wir ihn auch nicht hängen. Er hat sich von uns annageln lassen, weil er sich damit auf seine Liebe zu uns hat festnageln lassen. Aber lassen wir ihn nicht dort hängen, sondern betrachten wir ihn dort, wie er für uns leidet, immer wieder neu. Und darin liegt für mich eben auch der Sinn des Verses, sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen und ihn zu suchen und zu ihm zu kommen, damit wir das Leben haben. Amen.